Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch. Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janser und ich begleite Sie durch unsere Sendung und die ist wieder ziemlich voll. So stellen wir Ihnen heute ein Literaturprojekt vor, bei dem tschechische zeitgenössische Autoren auf Lesereise nach Deutschland, Österreich und die Schweiz fahren. Zudem ist unser Sprachkurs diesmal höchst präsidentiell. Doch zunächst zurück in die Nachkriegszeit. Der 25. Februar 1948 ist ein symbolträchtiges Datum. Als siegreicher Februar ist er in die tschechoslowakische bzw. tschechische Geschichte eingegangen. Siegreich war er aber nur für die Kommunisten, die an diesem Tag die Macht im Land übernahmen. Für die politische und gesellschaftliche Opposition begannen 41 Jahre der Unterdrückung. Außenpolitisch bedeutete der siegreiche Februar, dass die Tschechoslowakei unter den Einfluss der Sowjetunion kam. Wie haben damals die Westmächte darauf reagiert, dass Stalin nun auch die CSR als letztes der Ostblockländer in seinen Griff bekam? Dieser Frage geht Jitka Mládková im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte nach.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Der siegreiche Februar war weder ein Blitz aus heiterem Himmel, noch lediglich das Resultat der damaligen Regierungskrise. Die Krise war am 20. Februar mit dem Rücktrittsangebot von 12 Ministern aus 3 nicht-kommunistischen Parteien ausgelöst worden. Wohin das Land steuerte, hatten aber bereits die ersten Nachkriegswahlen im Mai 1946 verdeutlicht. Mit 38% der Stimmen wurde die Kommunistische Partei zum Wahlsieger. Die 5 weiteren erlaubten Parteien, vereint in der sogenannten Nationalen Front, stellten keine Gefahr für die Kommunisten dar. Und eine politische Opposition im Sinne des Wortes gab es nicht. Seit Kriegsende lief schon der Prozess der Enteignungen inklusive der Bodenreform auf Hochtouren, begleitet von heftigen politischen Streitigkeiten. Ähnlich angespannt war die Lage in vielen anderen Bereichen, in denen die Kommunisten immer mehr Schlüsselpositionen besetzten. Ihre Sternstunde kam dann am besagten 25. Februar 1948. Noch im Jahr 1946 schickte der britische Botschafter in Prag, Philip Nichols, eine Depesche nach London. Dort hieß es unter anderem:
Die Tschechen sind keine Narren und sie sind sich dessen bewusst, dass die geografische Lage ihres Landes mit Vor- und Nachteilen verbunden ist. Sie kennen Bismarcks Äußerung, dass derjenige der Herr von Europa sei, der Böhmen in seiner Macht habe, wobei einige von ihnen vielleicht allzu gerne erwarten, dass sowohl der Westen als auch der Osten an ihrem Schicksal interessiert sein müssten. Daher wünschen sie sich, so viel wie möglich aus beiden Welten zu bekommen. Einerseits die Sicherheit, die ihnen, wie sie glauben, der Freundschaftsvertrag mit Russland aus dem Jahr 1943 bietet, und zugleich auch das Interesse, die Unterstützung und Hilfeleistungen des Westens.
Allein diesem Ausschnitt ist zu entnehmen, welche Probleme sich damals hierzulande anbahnten. Die Lageberichte westlicher Diplomaten zur politischen Entwicklung in der CSR haben allerdings die Politik ihrer Mutterländer gegenüber der Tschechoslowakei nicht wesentlich geprägt. Für das Verhalten der traditionell bedeutendsten Partnerländer Frankreichs, Großbritanniens und der USA waren andere Prioritäten relevant. Außerdem gab es auch Differenzen zwischen den beiden angelsächsischen Ländern und Frankreich. Die Position des letztgenannten Landes sieht der junge tschechische Historiker Ondřej Houska folgendermaßen:
Paris hielt noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg an der Illusion fest, es sei möglich, die Politik einer dritten Kraft zwischen den USA und der Sowjetunion zu betreiben. In Paris wollte man an die Vorkriegszeit anknüpfen und wieder Bündnisverträge mit Polen, der Tschechoslowakei und Jugoslawien abschließen. Frankreichs Bemühungen wurden aber letztlich durch das Veto der Sowjetunion torpediert.
Wie bereits erwähnt, hatte die Tschechoslowakei 1943 mit der Sowjetunion einen Freundschaftsvertrag über gegenseitigen Beistand abgeschlossen. Nach dem Krieg richtete sich die CSR anders als früher in erster Linie auf die Sowjetunion aus. Die zweite Säule ihrer Außenpolitik sollte aber nach wie vor ein Bündnis mit Frankreich bilden. Und das trotz des Traumas der Tschechen durch das Münchner Abkommen von 1938. Damals hatte neben Großbritannien und Italien auch Frankreich der Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an Hitlerdeutschland zugestimmt. Ein neues tschechoslowakisch-französisches Bündnisabkommen kam letztlich aber nicht zustande. Und Sejuska.
Beneš setzte sich zwar für die Unterzeichnung des neuen Bündnisvertrags mit Frankreich ein, allerdings unter der Bedingung, dass die Sowjetunion zustimmen müsste. Vom geopolitischen Standpunkt her konnte er nicht anders handeln. Und das sowjetische Veto ließ dann nicht lange auf sich warten.
Im Januar 1948 wurde der britische Botschafter Philip Nicholls von Pearson Dixon abgelöst. Der neue diplomatische Vertreter sollte bei seinem Amtsantritt unter anderem ein vorsichtiges Hilfsangebot des britischen Außenministers Ernst Berwin an Beneš übermitteln. Wie aber sah der tschechoslowakische Staatspräsident die Lage seines Landes? Der Historiker Hoska.
Beneš ging von der geopolitischen Lage der Tschechoslowakei zwischen Ost und West aus. Nach seiner Auffassung sollte das Land enge Beziehungen zu beiden Polen der Weltpolitik unterhalten. Daraus ist ersichtlich, dass er auch mit der Unterstützung des Westens rechnete, vor allem wegen des zunehmenden Drucks seitens der Sowjetunion. Neben der moralischen Unterstützung stellte er sich vor allem Hilfeleistungen für die Wirtschaft vor. Zu dem Zeitpunkt war nämlich die CSR immer noch auf die Märkte im Westen ausgerichtet. Doch Beneš' Erwartungen wurden enttäuscht. London war in Wirklichkeit nicht bereit, außer den unverbindlich und halb privat ausgesprochenen Beteuerungen und Deklarationen auch auf propagandistischem oder wirtschaftlichem Gebiet aktiv zu werden.
Am 23. Februar 1948, also nur zwei Tage vor der kommunistischen Machtergreifung in Prag, kam der neu ernannte britische Botschafter Pearson Dixon zum ersten Mal mit Präsident Beneš zusammen. Beneš' Antwort auf die ihm vermittelten Fragen des britischen Außenministers erfasste Dixon schriftlich wie folgt.
Er sagte, dass die Demokratie immer noch zu bewahren sei. Im Land herrsche eine gewisse Nervosität vor den bestehenden Maiwahlen. Er glaube jedoch nicht, dass die Kommunisten die absolute Mehrheit gewinnen könnten, sondern im Gegenteil zahlenmäßig geschwächt aus den Wahlen hervorgehen würden. Als ich anmerkte, die Kommunisten würden auch nach den Wahlen Druck ausüben, stimmte er mir zu, meinte aber, nach den Wahlen würde sich die Situation entspannen und das Vertrauen kehre wieder ein. Der Präsident räumte ein, die demokratischen Parteien hätten Angst, zu weit zu gehen, falls die Kommunisten doch die Wahl gewinnen. Jede Partei wolle vermeiden, einer Attacke auf die Kommunisten beschuldigt zu werden.
Über die tschechoslowakische Entwicklung war auch Frankreich gut informiert. Am 22. Februar 1948 schreibt der französische Botschafter in Prag, Maurice Dejean, nach Paris.
Die Kommunistische Partei hat vor, eine Regierung zu bilden, aus der nicht nur die Minister, die um den Rücktritt ersucht haben, ausgeschlossen würden, sondern auch die Vertreter ihrer Parteien. Den Regierungskern sollen Kommunisten und Sozialdemokraten bilden, ergänzt durch Vertreter von Arbeiter-, Bauern- und Partisanenorganisationen, die alle mehr oder weniger unter dem Einfluss der Kommunisten stehen. Diese Vorschläge wurden gestern, am 22. Februar, dem Präsidenten der Republik offiziell in einem von Herrn Gottwald, dem Regierungschef und vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei Slansky signierten Brief mitgeteilt, der den Charakter eines Ultimatums hat. Die erfassten Forderungen werden als Ausdruck des Volkswillens präsentiert.
Die Tschechoslowakei befand sich damals auch im Blickpunkt der USA. Aus Übersee wurde das Geschehen mit ernster Miene verfolgt, wie einem Kommentar von US-Außenminister George Marshall zu entnehmen ist.
Wir sind beunruhigt über mögliche Auswirkungen auf westliche Länder, falls ein erfolgreicher kommunistischer Umsturz in der Tschechoslowakei keinen Widerstand und keine Konsequenzen nach sich ziehen sollte. Es scheint uns, da besteht eine reale Möglichkeit, dass eine derartige Entwicklung in der Tschechoslowakei kommunistische Aktivitäten in westeuropäischen Ländern initiieren könnte, insbesondere in Italien. Wir analysieren die Schritte, die uns ermöglichen würden, diese Situation zu bewältigen.
Der Umsturzplan der tschechoslowakischen Kommunisten ging auf und westliche Politiker hatten in der Tat einen guten Grund, sich die Köpfe darüber zu zerbrechen. Noch einmal Andrej Hoska.
Gleich im März 1948 wurden Verhandlungen aufgenommen und im selben Monat unterzeichneten Frankreich, Großbritannien und die Benelux-Staaten ein Militärbündnis, den sogenannten Brüsseler Pakt, auch Westunion genannt. Ein Jahr später kristallisierte sich aus diesem Bündnis die NATO heraus. Dabei hatten Frankreich und Großbritannien noch ein Jahr zuvor einen gegen Deutschland gerichteten Bündnisvertrag abgeschlossen. Nach den tschechoslowakischen Ereignissen im Februar 1948 war dann klar, dass die Sowjetunion der größte Feind ist. Der kommunistische Umsturz hierzulande wurde eindeutig als ein Signal wahrgenommen, dass es die Kommunisten ernst meinten.
Und zwar ernst meinen mit der Weltrevolution. Und was war am 25. Februar 1948 in der Tschechoslowakei passiert? Staatspräsident Edvard Beneš nahm überraschend das Rücktrittsgesuch der nicht-kommunistischen Minister an. Beneš unterzeichnete zudem alle Vorschläge des kommunistischen Regierungschefs Klement Gottwald. Dieser konnte mit der Bildung einer nur aus Kommunisten und ihren Verbündeten bestehenden Regierung die Macht übernehmen.
Die kommunistische Machtergreifung im Spiegel diplomatischer Berichte. Jitka Mladková hat den Beitrag gestaltet. Nun aber einen Tusch für die tschechoslowakischen und tschechischen Staatspräsidenten bei uns im Sprachkurs. Am Mikrofon sind Markéta Kachlíková und Martina Schneiberková. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie versprochen, werden wir uns im Sprachkurs noch einmal dem Thema Präsident bzw. Staatspräsident zu. Insgesamt 10 Staatspräsidenten saßen bisher seit der Gründung der Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918 auf der Prager Burg. Einige von ihnen sind auch mit bestimmten Attributen in die Geschichte eingegangen. So gilt der erste tschechoslowakische Präsident Tomáš Garrigue Masaryk als Befreierpräsident,
Präsident Osvoboditel,
und sein Nachfolger Edvard Beneš als Erbauerpräsident,
Präsident Budovatel.
Das erste kommunistische Staatsoberhaupt, Klement Gottwald, erhielt wiederum die Bezeichnung erster Arbeiterpräsident,
První dělnický Präsident.
Im Zusammenhang mit der jetzigen Einführung der Direktwahl des Staatsoberhauptes diskutiert man hierzulande nun viel über seine Kompetenzen.
Pravomoci.
Der Staatspräsident repräsentiert sein Land nach außen, hat aber auch gewisse beschränkte innenpolitische Kompetenzen als eine Säule der ausübenden Macht.
Výkonná moc.
Im Staat. Er darf an Parlaments- und Kabinettssitzungen teilnehmen und reden. Er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
Vrchní velitel ozbrojených sil.
Der Hochverrat,
Velezrada,
ist die einzige Straftat, für die er verurteilt werden darf. Der Präsident darf auch Amnestien verkünden.
Vyhlásit amnestii,
beziehungsweise Menschen begnadigen.
Udělit milost.
Er kann zudem sein Veto gegen Gesetze einlegen
Vetovat zákony.
Und dadurch diese an das Parlament zurückschicken. Bestimmte Kompetenzen des Präsidenten sind absolut, einige müssen vom Premier gegengezeichnet werden.
Pravomoci z kontrasignací.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Die tschechische Literatur ist weltbekannt. Namen wie Václav Havel, Milan Kundera, Bohumil Hrabal und Jachym Topol sind auch vielen Menschen im Ausland ein Begriff. Doch die zeitgenössischen Autoren aus der Tschechischen Republik sind jenseits der Grenzen eher unbekannt. Um das zu ändern, hat eine Allianz aus deutschsprachigen Literaturhäusern und tschechischen Zentren junge Autoren und Autorinnen versammelt, um sie auf eine Reise in die deutschsprachigen Länder zu schicken. Radio Prag war beim Startschuss der Literatur im Prager Tschechischen Zentrum dabei.
Die Luft ist dick und die Stimmung gut. Jaroslav Rudisch und Igor Malijewski entern am Donnerstagabend im Prager Tschechischen Zentrum die Bühne. Sie sollen die Moderation dieser besonderen Veranstaltung übernehmen. Es ist die Vernissage einer literarischen Rundreise von tschechischen Autoren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Immer zwei Schriftsteller sind gemeinsam eine Woche unterwegs. Aber kann das funktionieren, tschechische Literatur auf Tschechisch vorzutragen, vor einem deutschen Publikum? Beatrice Stoll, Direktorin des Literaturhauses Zürich und Geschäftsführerin des Netzwerks Literaturhäuser.
Also sicher schwierig, ein Publikum dafür zu bekommen, aber auf der anderen Seite liegt es ja auch immer daran, quasi am Veranstalter die Neugierde zu wecken. Also wir haben jetzt zwei, die allerdings auch nicht ganz unbekannt sind, der Jaroslav Rudisch und die Petra Volova, die man sogar in der Schweiz ja schon ein bisschen kennt, aber auch da ist es immer noch nicht leicht, aber die machen so, Jaroslav kommt mit der Band und wir machen da einfach einen ganz großen tschechischen Abend und dann geht das, glaube ich, sehr, sehr gut.
Der deutsche Literaturliebhaber wird aber nicht mit tschechischen Texten im Regen stehen gelassen. Denn pünktlich zur Vernissage ist auch eine Spezialausgabe der Zeitschrift Die Horn in Form einer Anthologie erschienen. Dort finden sich die Texte aller an der Tour beteiligten Autoren auf Deutsch. Lucie Černohosová ist Direktorin des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren und war von Anfang an am Projekt beteiligt.
Circa vor anderthalb Jahren kam die Leiterin des Literaturhauses in Leipzig, Birgit Peter, ins Prager Literaturhaus mit der Idee, man sollte doch tschechische zeitgenössische Literatur in Deutschland präsentieren, weil es nur ein paar ausgewählte Namen sind, aber man weiß in dem Nachbarland zu wenig über die tschechische Literatur. Es gibt aber sehr gute Autoren bei uns, die wir präsentieren können.
Um dieses Ziel verwirklichen zu können, wollte man zweigleisig vorgehen.
Dann haben wir uns entschlossen, eine Anthologie und eine Lesereise für die Autoren zu organisieren. Die Anthologie entstand aus Texten, die bisher nicht publiziert wurden, das war eine der Bedingungen. Und nach der heutigen Kick-Off-Veranstaltung, kann man wohl sagen, geht dann die Anthologie und gehen sechs der tschechischen Autoren auf Lesereise.
Zusammen unterwegs sein werden Radka Denemarkova und Petr Borkovec, Tomáš Smeškal und Markéta Pilátová sowie Petra Hulová und Jaroslav Rudisch. Rudisch ist mittlerweile recht bekannt im deutschsprachigen Raum, vor allem durch seine Grafiknovelle Alois Nebel, und auch Petra Hulová konnte bereits zwei Romane auf Deutsch veröffentlichen. Die anderen Schriftsteller sind weitgehend unbekannt und bisher noch nicht übersetzt. Lucie Černohosová hofft, dass die Aktion den Künstlern auch in Deutschland hilft.
Es geht darum, dass das Publikum überhaupt wahrnimmt, welche Namen, welche Literatur wird in dem Nachbarland geschrieben? Sagen, wie ticken die tschechischen Autoren? Kann man vielleicht ein bisschen salopp sagen. Aber es geht um die Vermittlung überhaupt der Literatur, die bei uns entsteht an sich. Und wir hoffen, dass es manchen tschechischen Autoren auch hilft, vielleicht sogar einen deutschen Verlag zu finden. Manche Autoren haben schon einen deutschen Verlag, werden ins Deutsche übersetzt. Aber diese Anthologie präsentiert eben auch weniger bekannte Autoren.
Zu den zumindest in Deutschland weniger bekannten Autoren gehört auch Tomáš Smeškal. Auf Tschechisch hat er bereits 2 Romane publiziert. Der 45-Jährige kann aus einem reichen persönlichen Erfahrungsschatz schöpfen. Sein Vater stammt aus dem Kongo, seine Mutter ist Tschechin, aufgewachsen ist er in Prag und mit Anfang 20 hat er ein Studium in London absolviert und lange als Englischlehrer gearbeitet. Sein Erstling heißt übersetzt Ein Liebesbrief in Keilschrift und sein zweiter, eher autobiografisch geprägter Roman Lebenslauf eines schwarz-weißen Lamms. Für ihn geht es in erster Linie darum, die tschechische Literatur zu verbreiten.
Man muss das Interesse der Leser in Deutschland wecken. Meiner Erfahrung nach gibt es in Deutschland eine Menge Literatur aus vielen verschiedenen Ländern. Sicherlich gibt es kein außergewöhnliches Interesse an tschechischer Literatur, aber es wird möglich sein, das Interesse zu wecken.
Persönlich hat er an die Reise eher vorsichtige Erwartungen, wie er berichtet.
Vor der Wirtschaftskrise hatte ich mehrere Angebote. Aber als die Krise dann kam, ist das Interesse gesunken. Ich habe einen Literaturagenten, der daran arbeitet, meine Romane im Ausland zu vermarkten. Und gerade haben wir einen Vertrag mit einem amerikanischen Verlag unterschrieben. Es würde mir schon sehr gefallen, wenn ich in Deutschland erscheinen könnte. Ich glaube aber, dass es bei dieser Lesereise nicht in erster Linie darum geht. Das ist nicht das Entscheidende.
Es bleibt zu hoffen, dass die Romane des sehr sympathischen und zurückhaltenden Autors ein deutsches Publikum finden, denn er zeichnet in ihnen ein scharfes und durchaus interessantes Bild der tschechischen konformistischen Gesellschaft nach dem Prager Frühling in der sogenannten Normalisierung der 1970er und frühen 1980er Jahre. Jaroslav Rudiš zeichnet in seinen Comics, und zeichnen ist hier wörtlich gemeint, eher ein Bild der tschechischen Nachkriegsgesellschaft und ihrem Umgang mit der Vertreibung der Deutschen. In Deutschland wird er aber auch noch etwas anderes vorstellen.
Ich würde eigentlich 2 Bücher vorstellen, die gerade auf Deutsch erscheinen. Und das ist mein dritter Roman, Die Stille in Prag. Aha. So ein Prager Roman. Also da habe ich versucht, ein bisschen diese Stadt Prag, wo ich ja lang gewohnt habe, mittlerweile nicht eigentlich, bin nicht mehr wohnhaft hier. Aber ich komme ja immer wieder hierher. Aber dann ist das, ich habe da ein bisschen versucht, über diese globalisierte Metropole Prag zu schreiben, über diese Touri-Metropole sozusagen. Also sehr weit von dieser Romantik, mit der man auch entfernt, sehr weit entfernt von dieser Romantik, mit der man auch Prag, mit der man vielleicht auch verbindet. Ja.
Aber natürlich wird Rudiš auch seinen Klassiker mit auf Lesereise nehmen.
Und das zweite Buch, mit dem ich so unterwegs bin, das ist Alois Neva, also die Graphic Novel, die jetzt auch auf Deutsch erscheint. Und ich würde also beide Bücher irgendwie hier und her so ein bisschen vorstellen. Nicht nur jetzt werden diese Woche Literatur zersetzt, aber es gibt dann zu Leipziger Buchmesse zum Beispiel ein paar Auftritte. Und dann auch später gibt es ein paar Lesungen dazu, auch alle Konzerte, weil ab und zu kommt auch der Jaromir 99 mit seiner Band, der Zeichner des Comics, kommt mit.
Von vorsichtiger Zurückhaltung bis hin zu selbstbewusster Vermarktung der eigenen Erzeugnisse ist also alles dabei auf dieser Lesereise. Und Musik gehört natürlich immer dazu. Die Band, die im Beitrag zu hören ist, ist nicht nur Hintergrundmusik, sondern die Kapelle Jenisej von Bára Gregorová. Sie ist ebenfalls Schriftstellerin und auch von ihr findet sich ein Text in der Anthologie. Dass in Tschechien Literatur und Musik eng zusammenhängen, weiß auch Susanna Jürgens vom Tschechischen Zentrum München und Düsseldorf. Sie ist ebenfalls in die Organisation der Tour eingebunden und berichtet, dass Lesungen auf Tschechisch durchaus erfolgreich sind.
Die tschechischen Zentren machen regelmäßig Lesungen mit tschechischen Autoren, die sind immer zweisprachig. Und natürlich kommt es auch das Publikum an, manchmal wird einfach nur ein Stück auf Tschechisch gelesen, dann volle Länge Deutsch, manchmal wirklich auch parallel. Und das Tschechische kommt wahnsinnig gut an. Also die Leute sagen uns immer, dass es sehr schön klingt und sehr musikalisch und so weiter.
Die Lesereise findet zwischen dem 5. und 8. März statt. Ziele sind Basel und Zürich, Salzburg und Graz, München und Stuttgart, Köln und Dortmund, Leipzig und Rostock sowie Hamburg und Berlin. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.literaturhaus.net. Die angesprochene Anthologie trägt den Namen Geschweige denn Ostrava, neue Literatur aus Tschechien, und ist als Spezialausgabe der Zeitschrift Die Horen im Wallstein Verlag erschienen. Und damit geht unsere heutige Sendung zu Ende. Noch einmal der Hinweis, auch ein Blick auf unsere Webseiten lohnt sich, falls Sie nicht ohnehin schon dort sind. Unter www.radio.cz finden Sie regelmäßig aktualisierte Nachrichten aus und über Tschechien sowie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janca. Auf Wiederhören und na slyšenou.
Posloucháte vysílání